ThyssenKrupp, das ist mehr als ein Stahlkonzern. Nur etwa ein Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet noch im Stahl. Die große Frage ist, wie wird der Konzern in Zukunft aussehen?
ThyssenKrupp Bilstein.
ThyssenKrupp Marine Systems.
ThyssenKrupp Nucera.
ThyssenKrupp Rote Erde.
ThyssenKrupp Schulte.
ThyssenKrupp Uhde.
ThyssenKrupp Steel.
ThyssenKrupp Polysius.
ThyssenKrupp Materials Services.
ThyssenKrupp Automotive Body Solutions.
ThyssenKrupp Dynamic Components.
All das sind Geschäftsbereiche und Tochterunternehmen von ThyssenKrupp. Es gibt noch viele, viele mehr. Der größte deutsche Stahlhersteller ist nämlich ein ziemlicher Gemischtwarenladen, der in vielen Geschäftsfeldern rumfuhrwerkt. Wir wollen in dieser Folge ein bisschen Überblick in dieses Durcheinander bringen und schauen, wie auch ThyssenKrupp selbst das Chaos lichten will.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 9.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich bin Wirtschaftsjournalist. Wie immer sitzt mir gegenüber mein Kollege Ulf Meinke, der ThyssenKrupp-Experte der WAZ. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Schön, dass du da bist. Ich bin ja persönlich schon ein bisschen wehmütig. Das ist nämlich Folge 9 unseres Podcasts und damit die vorletzte. Nächste Woche wollen wir noch einmal ein Fazit aus all dem ziehen, wo wir drüber gesprochen haben in den letzten Wochen. Vielleicht können wir da auch ein paar Thesen zur Zukunft ausstellen. Heute soll es nochmal um eine sehr grundsätzliche Frage gehen.
Ja, in der Tat. Man könnte es eigentlich auch so zusammenfassen. Was ist eigentlich ThyssenKrupp und was wird ThyssenKrupp künftig sein? Oder andersrum gesagt, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ganz genau, auf jeden Fall ziemlich viele. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, ThyssenKrupp hat knapp 100.000 Beschäftigte. Davon arbeiten etwa 27.000 im Stahl. Umgekehrt höhere Mathematik, mehr als 70.000 in anderen Bereichen. Die haben wir bisher in unserem Podcast weitgehend ignoriert, weil es beim Stahl so viel Drama gibt. Gibt es denn in den anderen Bereichen auch großes ThyssenKrupp-Drama, Ulf?
An der einen oder anderen Stelle schon. Man sieht schon daran, wie viel Bewegung es im Vorstand der ThyssenKrupp AG gegeben hat, also bei den Spitzenposten der verschiedenen Bereiche. Stühlerücken war das und Stühlerücken heißt ja auch für uns Wirtschaftsjournalisten, da ist eine Portion Drama drin.
Ja, das ist für uns Journalisten immer gut, weil sich Drama schön erzählen lässt. Lass uns mal von vorne anfangen. ThyssenKrupp hat 5 Sparten. Neben dem Stahl ist der Konzern ein Automobilzulieferer, ein Anlagenbauer, ein U-Boot-Hersteller und ein Werkstoffhändler. Ein Aufzughersteller, darüber haben wir schon gesprochen, ist ThyssenKrupp nicht mehr. Habe ich das jetzt so halbwegs richtig zusammengefasst?
Ja, klar, im Groben schon. Im Detail kann man natürlich immer meckern und was hinzufügen. An der Aufzugsparte zum Beispiel hat ThyssenKrupp immer noch eine Beteiligung, spricht aber nicht groß drüber und man weiß auch gar nicht so genau, wie groß diese Beteiligung ist.
Was ist denn neben dem Stahl die größte oder die wichtigste Sparte von ThyssenKrupp?
Groß, da kommt es natürlich dann erstmal darauf an, welche Kennzahlen wir damit meinen und uns anschauen. Die meisten Mitarbeiter, sogar mehr als in der Stahlsparte, sind im Automobilzuliefergeschäft beschäftigt. Es sind sogar 31.000 Menschen, die ungefähr 7,5 Milliarden Euro Umsatz machen. Den meisten Umsatz wiederum macht die Werkstoffhandelssparte, also der Stahlhandel im Wesentlichen. Das sind knapp 12,1 Milliarden Euro Umsatz. Als Perle im Portfolio wird derzeit von Investoren die Marinesparte gesehen, also das Rüstungsgeschäft von ThyssenKrupp. Das ist mit knapp 8.000 Menschen die kleinste Sparte, aber derzeit vergleichsweise mit hohen Gewinnen dabei. Und eine gewisse Zukunftshoffnung hegt der Konzern ja bei der Sparte die Carbon Technologies, die du gerade mal noch so ignorant als Anlagenbau bezeichnet hast.
Okay, ich sehe ein, das war vielleicht die falsche Frage zum Start. Dann fangen wir also mit der Einfachheit mal anders an mit A wie Automotive Technology, wie ThyssenKrupp die Automobilsparte offiziell bezeichnet. Was verbirgt sich denn dahinter eigentlich genau?
Ja, einfach gesagt, ThyssenKrupp ist ein Zulieferer, der Teile für Autos und andere Fahrzeuge liefert. Sobald es dann ins Detail geht, tauchen wir typisch ThyssenKrupp wieder sehr tief ein. Zum Bereich gehören nämlich ganz verschiedene Geschäfte. 8 Teilbereiche, Business Units nennt es das Unternehmen, gibt es dann da wieder insgesamt und die teilweise dann wiederum andere Teilbereiche haben und so lässt sich das alles dann wieder runterdeklinieren.
Business Units, das ist jetzt ein bisschen abstrakter Begriff. Kannst du mal konkreter machen? Was stellen die denn her? Was produzieren die denn da?
Ja, in Auszügen mal, weil das wirklich ganz unterschiedliche Dinge sind. Es gibt zum Beispiel ThyssenKrupp Bilstein und ThyssenKrupp Dämpfer, die stellen Stoßdämpfer her. Die kennen manche vielleicht aus dem Motorsport oder Tuning. ThyssenKrupp Steering baut Lenkungen, Lenksäulen, Lenkgetriebe. Die werden jährlich in 30 Millionen Fahrzeugen eingebaut. Und dann ist da etwa noch ThyssenKrupp Automotive Body Solutions. Die machen Karosseriebau oder ThyssenKrupp Dynamic Components. Die stellen Antriebstechnik her. Also beispielsweise Nockenwellen für Verbrennerfahrzeuge oder Rotorwellen für Elektroautos.
Okay, verstanden, verstanden. ThyssenKrupp macht also irgendwie alles Mögliche rund ums Auto.
So können wir es zusammenfassen, ja. ThyssenKrupp ist halt ein klassischer Mischkonzern, der, wie du es auch gerade für den Bereich Auto beschrieben hast, alles Mögliche macht. Und das sieht in den anderen Sparten auch nicht wesentlich anders aus, wenn man es abstrakt sich das anschaut. Und schon lange versuchen die Manager daraus eine stringente Erzählung zu machen, gewissermaßen als Klammer für all das, was man da treibt. Vielleicht auch, um die Einheit zu betonen und damit eine Zerschlagungsdiskussion schon im Keim zu ersticken. Der ehemalige ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger hat zum Beispiel vor fast 10 Jahren, im November 2015 war das, den Markenauftritt erneuert unter dem Slogan Engineering Tomorrow Together. Die Leute im Ruhrgebiet haben das natürlich dann erstmal locker flockig übersetzt mit Wir schrauben gemeinsam an eine Zukunft.
Das finde ich gut. Gemeinsam an eine Zukunft schrauben, machen wir irgendwie auch, oder? Ja. Also große Worthülse, kleiner gemeinsamer Nenner. Ich erinnere mich da an Hiesingers Nachfolgerin Martina Merz. Die hat ja immer von einer Group of Companies gesprochen. Die Rückübersetzung zeigt hier ähnlich die mangelnde Konkretheit, weil das wäre auch einfach nur Unternehmensgruppe.
Stimmt. Strategisch war die Group of Companies dann eigentlich auch wieder ein Rückwärtsgang. Unter Hiesinger wurden die Namen traditionsreicher Einzelfirmen in den Hintergrund gedrängt oder sind sogar ganz verschwunden in der Wahrnehmung. Das waren in Industriekreisen schon sehr bekannte Marken, wie beispielsweise Uhde, Rote Erde, Polysius. Und stattdessen wurde die Marke ThyssenKrupp gestärkt. Letztlich damit auch die Zentrale in Essen, nicht die Einzelstandorte, wo diese Marken stark sind.
Also das war unter Hiesinger. Also
das war unter Hiesinger und Martina Merz hat dann die Entwicklung der einzelnen Firmen unter dem Dach von ThyssenKrupp sehr viel stärker betont als noch Hiesinger.
Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, geht Lopez eigentlich noch weiter in die Richtung Stärkung der Einzelkonzerne, soweit, dass sich mancher schon fragt, wofür gibt es denn eigentlich überhaupt noch ein gemeinsames Dach darüber?
Ganz genau, unter Martina Merz ist bereits der Börsengang der Dortmunder Wasserstofffirma Nucera vorbereitet worden. Lopez hat das Projekt dann ziemlich schnell nach seinem Amtsantritt umgesetzt und er geht jetzt noch einen Schritt weiter und stellt einzelne ThyssenKrupp-Firmen selbstständig auf. Wir haben ja in der vergangenen Folge schon über den Börsengang der Marinesparte gesprochen.
Die Frage ist dann am Ende, was ist ThyssenKrupp? Du hast es am Anfang schon gesagt und was hält den Konzern zusammen? Die finde ich total spannend. Lass uns da später nochmal drüber reden, denn erstmal sollten wir vielleicht noch ein bisschen den Einblick geben, die uns die anderen Sparten auch anschauen, damit unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen mehr diesen Laden ThyssenKrupp verstehen.
Womit es dann wieder kleinteilig wird.
Ja, bleiben wir mal im Automobilbereich. Autozulieferer sind ja deutschlandweit in der Krise, wenn man in den ThyssenKrupp-Geschäftsbericht schaut. Ja, ich bin heute mal Streber geworden, habe mich vorbereitet, Respekt. damit ich dich besser ausfragen kann, ja. Bekommt man bei der Automobilsparte das Gefühl, da wird ja auch mächtig umgebaut. Da ist dann im schönsten Management-Deutsch von, ich lese das mal vor, Portfolio-Maßnahmen und strukturellen Optimierung die Rede. Meistens bedeutet das für Beschäftigte ja nichts Gutes.
Das stimmt und das heißt in der konkreten Übersetzung leider oft Arbeitsplatzabbau und genauso kommt es jetzt auch bei ThyssenKrupp in der Sparte Automotive Technology. Da ist gerade erst eine Mitteilung reingeflattert des Unternehmens, dass zusätzliche Kostensenkungen geplant seien und das heißt auch Streichung von Arbeitsplätzen. 1800 Stellen sollen wegfallen rechnerisch. Und damit möchte das Unternehmen die Kosten um mehr als 150 Millionen Euro senken. Ja, das ist eine Entwicklung, die sehen wir insgesamt auch in der Automobilindustrie. Die Branche, die wandelt sich ja gerade massiv. Die Umstellung auf Elektroautos läuft und das hat massive Folgen auch für Zulieferer wie ThyssenKrupp. Die haben es teilweise sehr schwer. Es werden weniger Autos verkauft, das macht den Zulieferern ebenfalls das Geschäft kaputt. Und ThyssenKrupp will in diesem Bereich auch Firmenteile verkaufen. Es werden auch Werke geschlossen. Ja, und eben dieser massive Arbeitsplatzabbau, den wir jetzt sehen, das ist eine neue Entwicklung auch bei ThyssenKrupp.
Ja, wir sehen daran auch nochmal schön, warum aus Sicht eines Börsenanlegers ThyssenKrupp als Gesamtkonzern so ein schwierig zu greifendes Gebilde ist. Ne? Man hat so viele Sparten, die sich ganz, ganz unterschiedlich entwickeln.
Ja, das ist der Kern der alten Mischkonzerne deutscher Prägung. Verschiedene Geschäfte sind zu unterschiedlicher Zeit in der Krise oder im Boom und gleichen sich damit aus. Das war zumindest die Idee dieser Mischkonzerne, des Konglomerats.
Das mögen Anleger heute eigentlich nicht so, weil sie nie einschätzen können, weil es, würde man sagen, keine gut verstehbare Erzählung, keine schöne Zusammenfassung davon gibt.
So ist es. Und nicht jeder Investor will in jedem Bereich investieren. Rüstung ist für manche No-Go, andere wollen genau das. Der Stahl ist schwankungsintensiv. Manche Anleger suchen genau dieses schwankungsintensive Geschäft, was andere wiederum abschreckt. Also klar, es gibt tolle Geschäftsbereiche bei ThyssenKrupp, aber eben auch solche, die diese tollen Bereiche dann zeitweise wieder runterziehen.
An der Strategie, die Lopez da gerade mit seiner starken Aufteilung verfolgt, sieht man, wie klar er sich an der Börse orientiert. Wir haben da auch in Folgen schon drüber gesprochen, volkswirtschaftlich, politisch, selbst wenn man es mal so ehrlich sagt, aus Sicht einer gemeinwohlorientierten Stiftung wie der Krupp-Stiftung, könnte man das ja anders denken. Erstens ist es vielleicht im Interesse eines Landes, etwa wenn der Stahl als wichtigster Rohstoff für die Industrie weiter im Land hergestellt wird. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, könnte man aus dieser Logik sagen, Geschäfte durchzuziehen, quasi durchzufüttern, die sich auf den ersten Blick gerade nicht lohnen, aber vielleicht doch wichtig sind. Und zweitens kann sich die Konjunktur auch wieder drehen. Dann werden Problembereiche zu Zukunftsgeschichten und andersrum. Auch das gab es ja bei ThyssenKrupp schon ein paar Mal.
Ganz genau, die Logik der meisten Anleger ist da halt fokussierter und Lopez bedient halt genau diese Logik. Du hast es genau richtig gesagt, finde ich, er hat einen sehr börsenorientierten Kurs.
Wenn man jetzt schaut, wo hat ThyssenKrupp eine klare Zukunftsstory für die Börse zu erzählen, dann sind es ja vor allem zwei Bereiche, die Marinesparte und die sogenannten Decarbon Technologies, also den Anlagenbau, der jetzt nicht mehr so heißen soll, wie du eben schon mal gesagt hast.
Genau, liegt am Ende natürlich auch im Auge des Betrachters, ob das genau dann die Zukunftsstory ist. Aber wir gucken uns das mal am besten genau an und tauchen da ein bisschen tiefer ein, schauen auf die Carbon. Die Sparte die Carbon hat Lopez ja quasi selbst geschaffen. Im September 2023 verkündete der ThyssenKrupp-Vorstand, dass diese neue Sparte für Klimaschutztechnologien gegründet wird. Und zwar unter der Führung von Lopez höchstpersönlich. Die Erzählung dafür, ThyssenKrupp soll, Zitat, zum Wegbereiter der grünen Transformation werden. Man wolle die Schlüsseltechnologien der Energiewende bündeln und es entstehe ein grünes Industrie-Powerhouse, hat Lopez damals gesagt. Das klingt natürlich erstmal zukunftsträchtiger als Stahlherstellung oder Autozulieferung.
Ja, man könnte auch sagen, es ist so eine typische Story für Anleger. Was ich interessant fand, die Sparte sitzt nicht in Essen wie die ThyssenKrupp-Zentrale, sondern in Dortmund, da sieht man auch nochmal diese Dezentralisierungstendenzen, von denen du eben gesprochen hast, oder?
Ja, schön formuliert. Ja, die Begründung war, in Dortmund gibt es eine größere Nähe zu den Geschäftsaktivitäten dieser ThyssenKrupp-Firmen, um die es da geht. Also wir haben ja schon mal Namen gerade erwähnt, die Anlagenbauer Uhde, Polysius, Rote Erde und auch das Wasserstoffgeschäft mit Nucera.
Die Namen hast du jetzt schon erwähnt. Erklär mal, was machen diese Firmen genau? Was stellen die her?
Rote Erde stellt Großwälzleger her, also Anlagen, die in Windrädern zum Einsatz kommen. Uhde verfügt unter anderem über Kompetenzen im Geschäft mit Ammoniak. Für die Chemie- und Düngemittelindustrie ist Ammoniak ja ein ganz wichtiger Grundstoff. Ammoniak kann auch dazu dienen, Wasserstoff zu transportieren. Und Uhde stellt Anlagen für die Umwandlung der Rohstoffe her, also sogenannte Ammoniak-Cracker. Polysius wiederum fertigt Anlagen für die Zementindustrie, die ebenfalls massiv unter dem Druck steht, künftig klimaneutral zu produzieren. Zusammengefasst, es geht immer um CO2. Es geht darum, CO2-intensive Branchen klimafreundlicher zu machen.
Es sind trotzdem ganz verschiedene Tätigkeiten, aber Lopez ist da irgendwie auf die Idee gekommen, sie unter einem Label zu bündeln. Alle liefern irgendwie Technologie, die bei der Energiewende zur klimafreundlichen Produktion helfen. Schlüsseltechnologien der Energiewende, wie er gesagt hat, du hast das eben zitiert. Was ich dabei besonders spannend finde an dieser Story ist, diese Firmen galten noch kurz vor der Zuordnung zu dieser neuen Sparte als Problemfälle.
Ja, in der Tat, da war sogar von einer Resterampe die Rede. Im Jahr 2020 hat die damalige ThyssenKrupp-Chefin eine Liste von Geschäften aufgestellt, für die der Konzern, wie es damals hieß, keine nachhaltigen Zukunftsperspektiven innerhalb der ThyssenKrupp-Gruppe sah. das waren viele Geschäftsbereiche und es ging da auch wirklich um viele Menschen, nämlich rund 20.000 Beschäftigte.
Das, was da heute unter dem Stichwort die Carbon firmiert, das hieß damals in großen Teilen noch Multitracks und das war quasi eine Verkaufsliste, oder?
Ganz genau. Auf dieser Liste standen halt genau diese Anlagenbauer, die nun große Teile von die Carbon ausmachen und ja, ist ein interessanter Strategiewechsel von Lopez gewesen.
Sieht man daran, wie sehr es eigentlich nicht nur auf das konkrete Geschäft, sondern auch auf die gute Erzählung ankommt?
Immerhin hast du nicht narrativ gesagt, ja, nee, aber so kann man das sehen. Das ist bei Dekarben genauso ein Thema. Wenn man sich die nüchternen Zahlen anschaut, dann ist es eben noch keine Erfolgsstory. Jetzt ist bei Dekarben 12.500 Beschäftigte als Kennziffer und die machen aber viel weniger Umsatz als andere Sparten und schreiben unter dem Strich auch derzeit einen Verlust. An vielen Stellen wird noch saniert.
Auch die Wasserstofffirma Nucera gehört zum Bereich Dekarben. Über die haben wir ja bereits in Folge 6 gesprochen, als es um die grüne Energiewende ging. Nucera stellt sogenannte Elektrolyseure her, also die Anlagen, die zur Herstellung von Wasserstoff gebraucht werden, also quasi Wasserstoff, grünen Wasserstoff herstellen.
Und spannend bei Nucera ist, dass ThyssenKrupp die an die Börse gebracht hat im Juli 2023. Das war kurz nach dem Antritt von Miguel Lopez. Der hat quasi zu Ende gebracht, was Martina Merz schon sich ausgedacht hatte mit dem Team damals. ThyssenKrupp hat eine knappe Mehrheit an Nucera. 50,2% sind es derzeit. Ebenfalls als Ankeraktionär ist da noch eine Firma, die italienische Firma De Nora, die ja auch Geschäft zusammen betreibt mit Nucera. Deshalb sind die da drin. Und beim Börsengang sind dann so klassische Investoren eingestiegen. Saudi-Arabischer Staatsfonds wurde damals berichtet, ein Fonds einer französischen Großbank, die da investiert haben. Ja, in diesem Modell kann man vielleicht schon so eine Blaupause sehen, auch für weitere Ausgliederungen, die beim ThyssenKrupp vielleicht geplant sind.
Das ist quasi ein natürlicher Übergang zur Marinesparte. Da hat Lopez uns ja im Podcast erzählt hier und angekündigt, dass ThyssenKrupp künftig ebenfalls nur noch eine knappe Mehrheit selbst halten möchte.
Genau, und der Rest soll an die Börse gebracht werden, kann dann frei gehandelt werden. Das ist ein anderes Modell als bei Nucera, muss man sagen. Es fließt nämlich kein Geld. Es werden nicht Investoren aufgerufen, Aktien zu kaufen. Stattdessen sollen die ThyssenKrupp-Aktionäre diese Marine-Aktien quasi automatisch ins Depot gebucht bekommen, wenn eine Hauptversammlung diesen Plänen zustimmt. Die sollen diese Aktien der Marine-Sparte also praktisch geschenkt bekommen.
Diese Ankündigung von Lopez bei uns in der Podcast-Folge 7, wir haben da schon drüber gesprochen, hat massive Wertsteigerungen der ThyssenKrupp-Aktie ausgelöst. Viele Anleger glauben offenbar daran, dass es gut sein könnte, eine Aktie der ThyssenKrupp-Marine-Sparte zu haben und kaufen deswegen jetzt schon ThyssenKrupp-Aktien. Siehst du das auch so?
Das ist natürlich eine Spekulation. Man muss auch mal dazu sagen, wir als Journalisten, also ich zumindest halte keine Aktien, keine ThyssenKrupp-Aktien, auch keine anderen, einfach um da sauber zu sein. Da gehe ich auch offen mit um. Also wenn ich was schreibe, muss ich nicht befürchten, dass mir dann hinter aufs Brot geschmiert wird, Kurs fällt oder Kurs steigt.
Genau, also Compliance-Wirtschaftsjournalisten im besten Fall und bei uns auch im Regelfall haben keine Aktien von Unternehmen, über die sie berichten.
Genau. Wir geben hier auch keine Anlagetipps, aber wenn man mal analytisch draufschaut und sich anguckt, was da die Story ist, wie du es vorhin beschrieben hast, dann ist die auch relativ simpel. Da ist eine Firma, die macht was mit Rüstung und Rüstungsprodukte werden bald zunehmend gebraucht. Und wir sehen ja auch das Umfeld. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, massiv in diesem Bereich investieren zu wollen. Das hat auch der ThyssenKrupp-Aktie im Übrigen nochmal einige Tage nach dieser Podcast-Aufzeichnung nochmal einen Riesenschub gegeben.
Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Was macht denn diese Marinesparte von ThyssenKrupp genau?
Die bauen Kriegsschiffe, Fregatten, Korvetten, U-Boote. Weltweit haben die etwa 8.000 Beschäftigte, Tendenz steigend, zuletzt einen Jahresumsatz von gut 2 Milliarden Euro. Auch da Tendenz steigend. Die Auftragsbücher sind voll und das findet jetzt nicht hier in Essen statt. Wir haben hier zwar die ThyssenKrupp-Zentrale, aber dieses Geschäft ist schon im Norden Deutschlands. Hauptsitz der Sparte ist Kiel.
Ich persönlich habe ja lange in Hamburg gewohnt und gearbeitet und habe da auch immer wieder mal Kontakte zu dieser ganzen Werftenwelt gehabt. Und das Unternehmen ist ja gewissermaßen auch das Überbleibsel von einst vielen großen deutschen Schiffsbauern, die Howaldswerke, Deutsche Werft in Kiel, die Militärsparte von Blohm und Voss in Hamburg, die Nordseewerke in Emden, die MV-Werften in Wismar, all das ist teilweise in ThyssenKrupp aufgegangen.
Ja, und ich kann mich auch erinnern, dass man da oft eher in Gesichter mit Sorgenfalten geguckt hat, wenn es um das Werftgeschäft ging und ThyssenKrupp-Manager erzählt haben, was sie ja vorhaben. War auch immer so ein Kandidat für, man muss da was tun, vielleicht sich Partner suchen, weil man es alleine nicht schafft. Und auch der Standort Emden, wenn man den mal nimmt in Ostfriesland, der sollte zwischenzeitlich sogar mal zugemacht werden. Aber das ist alles Vergangenheit.
Ganz genau. Also um das nochmal zu betonen, wie oft sich das Blatt eigentlich und wie schnell sich das Blatt wenden könnte. Jahrelang war das eben nicht die Zukunftshoffnung, die Zukunftsbranche, sondern eher die Branche, wo man gesagt hat, hui, Werften, schwieriges Geschäft. Erst im Dezember hat der Bundestag jetzt aber die Bestellung von 4 weiteren U-Booten für die deutsche Marine bei TKMS, wie die Sparte kurz heißt, in Auftrag gegeben. Singapur hat gerade erst mitgeteilt, 2 U-Boote bei TKMS zu bestellen. Es läuft also, ne?
Genau, und das Unternehmen sagt, wir sind ausgelastet bis Anfang der 2040er Jahre und es kommt da auch noch mehr. Es könnte gut sein, dass noch zusätzliche Aufträge hinzukommen von der Bundeswehr, auch von anderen Nationen. Bei nicht-nuklearen U-Booten, da sieht sich ThyssenKrupp sogar als Weltmarktführer. Also da macht man ja Brennstoffzellen-U-Boote und Spartenchef Oliver Burkhardt ist häufig zum Klinkenputzen in anderen Ländern unterwegs, kürzlich in Kanada zum Beispiel. Gerade auch in die Werft in Wismar an der Ostseeküste will das Unternehmen investieren. Der Standort, den hat TKMS von der insolventen MV-Werft erst 2020 übernommen.
Bleibt nun die letzte Sparte, über die wir noch nicht gesprochen haben, den Werkstoffhandel und nicht Wertstoffhandel. Wir dürfen das nicht verwechseln. Das ist ein großer Unterschied. Ja, bei dem einen geht es im Wesentlichen um
nicht gelbe Tonne.
Genau, nicht gelbe Tonne, sondern Ressourcen. Was verbirgt sich dahinter?
Dahinter verbirgt sich Werkstoff, ja, nein, dahinter verbirgt sich Stahl, Edelstahl, andere Metalle. Aber ThyssenKrupp verkauft sogar auch Kunststoffe, also alles, was man so an Materialien braucht, um Dinge zu bauen, Dinge herzustellen, natürlich auch Autos, Maschinen und so weiter, alles Mögliche. Und da ist ThyssenKrupp nicht nur ein Händler, sieht sich nicht nur als Händler, sondern will auch gerade Dienstleister sein und Lieferketten für Kunden organisieren und managen. Also Daten, Digitalisierung, Logistik und sowas. Der Gedanke dahinter ist, dass dieses Dienstleistungsgeschäft auch margenstärker, also Rendite stärker ist, also sprich mehr Gewinn abwirft als das andere klassische Geschäft, wo du diese riesigen Hallen brauchst, Lagerhallen und so weiter.
Das klingt aber auch nach einem Geschäft, wo die Mitarbeiter jetzt nicht an einer Stelle sitzen, sondern eher weit verstreut über die Welt.
So ist es. Da gibt es große Standorte in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise Krefeld. Insgesamt weltweit sind bei Material Services 16.000 Menschen beschäftigt, global verteilt. Es gibt mehr als 380 Standorte in mehr als 30 Ländern. Und auch deswegen, ja, wegen dieser Kleinteiligkeit, womöglich steht das Geschäft dann weniger im Fokus. Man hat nicht diese Hochöfen, die da irgendwie stehen. Jeder sieht sie. Das sind dann Lagerhallen, Logistikstandorte. Aber da ist ThyssenKrupp auch sehr stark in Nordrhein-Westfalen präsent.
Wir haben ja schon ganz oft in diesem Podcast gesagt, ein wesentlicher Teil der Wirtschaft sind die handelnden Menschen, die Manager, die das Ganze führen und des.
Und Managerinnen.
Und Managerinnen, die sind bei ThyssenKrupp übersichtlich viele,
bisschen
aber,
weniger, ja.
Aber den, ein paar, die ja, kommen wir gleich noch zu.
Bei den war es manchmal Martina Merz und sonst nur Männerriege, ist ja in der Tat so gewesen.
Und deswegen sprechen wir jetzt mal über die Managerinnen und Manager. Nachdem wir jetzt also gesehen haben, was für so ein gigantischer Gemischtwarenladen ThyssenKrupp ist, schauen wir jetzt auf die wesentliche Person, die diese Weiterentwicklung, vielleicht auch die Sortierung dieses Durcheinanders vorantreiben wollen, vorantreiben müssen, um dann am Ende darauf zu schauen, was bleibt von ThyssenKrupp?
Klingt nach einem guten Plan.
Dazu muss man sagen, für die einzelnen Sparten gibt es auch Verantwortlichkeiten im Gesamtvorstand. Teilweise gibt es sogar Aufgaben in Personalunion. Und da konnten wir beobachten, im ThyssenKrupp-Vorstand gab es innerhalb weniger Monate beträchtliche Machtverschiebungen. Bei 2 Schlüsselressorts gab es Veränderungen.
Ja, mit Lopez ist da einiges durcheinander gewirbelt worden. Wenn man sich mal anguckt, wie der Vorstand strukturiert war, das waren klassischerweise zuletzt 5 Menschen. Und ja, an 2 ganz wichtigen Punkten, du hast es angesprochen, gibt es Bewegung. Das ist zum einen der Personalvorstand Oliver Burkhardt, der sein Amt auf Konzernebene aufgibt und sich auf seinen Job als Chef der Marinesparte in Kiel konzentriert. Und das ist zum anderen der Finanzchef Jens Schulte, der angekündigt hat, ThyssenKrupp zu verlassen, um Finanzchef der deutschen Börse werden zu wollen. Wir hatten ja diese Berichterstattung auch über dieses Handgeld, Antrittsgeld von Herrn Schulte. Er verzichtet ja jetzt ein bisschen da auf Geld, aber der war ziemlich schnell wieder weg, kurze Zeit nachdem er hier angekommen ist in Essen. Ja, und das ist erstmal auch eine Machtverschiebung, die wir da sehen, ne?
Beginnen wir mal mit Oliver Burkhardt. Der hat den gleichen Vornamen wie ich. Irgendwie müssen wir das Chaos ja sortieren. Das ist jetzt die Sortierungsmaßnahme hier. Der ist als Personalvorstand ausgeschieden und wurde bisher nicht ersetzt.
So ist es. Das Unternehmen muss einen neuen Personalvorstand finden. Also jetzt zumindest in dem Moment, wo wir hier sprechen, gibt es den Nachfolger noch nicht, ist er nicht bekannt. Stand Anfang März 2025. Ja, derzeit besteht daher das Vorstandsgremium aus 4 Mitgliedern. Miguel Lopez kennen wir, Volkmar Dienstuhl heißt ein weiterer Vorstand und Ilse Henne. Den Namen haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig erwähnt. Und der besagte Jens Schulte als Finanzchef, der auf dem Absprung ist und jetzt auch noch übergangsweise das Personalressort von Oliver Burkhardt führen soll. Also allein schon daran sieht man, da ist viel Umbruch.
Burkhardt war ja der IG Metall-Mann im Vorstand von ThyssenKrupp. Das ist eher interessant. Lopez ist mit seiner Vorstandsauswahl ja schon vorher maximal auf Konfrontation mit der IG Metall gegangen. Das erste Mal gab es richtig Ärger im November 2023, als er die besagten Volkmar Dienstuhl und Ilse Henne in den Vorstand geholt hat.
Ganz genau, das war schon ein ziemlicher Knall. Da hat sich auch ein bisschen abgezeichnet, vielleicht was dann danach noch kommen sollte. Es gab massive Kritik daran, dass dieser Vorstand erweitert worden ist von 3 auf 5 Personen. Da war man ja auch schon so im Krisenmodus und dann hat die IG Metall gesagt, boah, das verstehen wir überhaupt nicht. Ihr macht den Vorstand groß und die Leute müssen sparen, es sollen Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber vielleicht steckte da auch schon mehr dahinter, weil man sieht jetzt auch die Personen, die da benannt wurden, die spielen jetzt eine wichtige Rolle im Konzern. Ilse Henne, Volkmar Dienstuhl, ja, die wurden damals gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat in ihr Amt gebracht und das war schon eine ziemliche Konfrontation, nicht nur mit Lopez, sondern auch insbesondere mit Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm. Wir erinnern uns, der stützt ja Herrn Lopez massiv, wir haben da in vorhergehenden Folgen drüber gesprochen und der Russwurm musste das Ding halt mit seiner Doppelstimme durchdrücken.
Gegen die IG Metall und jetzt ist auch noch der große Verbindungsmann zur IG Metall, also Oliver Burkhardt, gegangen.
So ist es. Er hat kurzfristig damit natürlich auch auf eine Art Lopez gestärkt, weil dieser IG Metall-Mann ist jetzt erstmal nicht da, der vielleicht auch manches abgefedert hat, manches ausgeglichen hat, vielleicht auch einen Informationsfluss zur Arbeitnehmerseite hergestellt hat. Burkhardt war ganz lange in diesem Job und er war, bevor er zu ThyssenKrupp gewechselt ist, auch Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, also ein lupenreiner Gewerkschaftsmann.
Er bleibt jetzt im Unternehmen und konzentriert sich auf seinen Job bei der Marinesparte. Das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Weg, würde ich sagen. Also ein IG Metaller, der erst Personalvorstand wird und jetzt am Ende Rüstungsmanager. Was ist der Burkhardt für ein Typ? Kannst du erklären, warum er diesen Schritt gegangen ist?
Ja, vielleicht sage ich erstmal, offiziell ist die Darstellung angesichts der geplanten Ausgliederung der Marinesparte, konzentriert sich Oliver Burkhardt auf genau dieses Geschäft. Und das ist auch nachvollziehbar und auch folgerichtig. Also das ist absolut korrekt, ne? Aber man muss schon sagen, ich fand bemerkenswert, dass Burkhardt diesen Abschied praktisch zeitgleich mit diesem heftigen Arbeitsplatzabbau in der Stahlsparte verkündet hat. Als Stichwort, wir erinnern uns, Abbau oder Ausgliederung von rund 11.000 Arbeitsplätzen im November 2024 war das. Da gab es dann aber, obwohl Burkhardt gesagt hat, ich gehe, kein Nachfolger. Und das ist für uns Journalisten, die wir von außen einfach nüchtern draufschauen, immer ein Indiz dafür, das ist nicht ganz reibungslos. Weil normalerweise organisiert man das, man sagt, der eine geht, ein anderer kommt. Man hat das klar geplant und dass Burkhardt halt dieses Timing hatte, das war für mich persönlich schon Ausdruck eines stillen Protests auch gegen diese Gesamtpläne.
Interessant ist jetzt bei der Besetzung des Postens dieses Personalvorstands, da darf die IG Metall jetzt mitreden. Das ist traditionell so, nicht nur bei ThyssenKrupp, bei Volkswagen ist das genauso. Ohnehin ist die ganze Verquickung der Personalien irgendwie Spannend, oder?
Spannend, wenn wir darüber sprechen, wird es wahrscheinlich ein bisschen nerdy, aber.
Ja, das können wir uns mal.
Bin dabei. Oder? Ich bin dabei.
Wir sehen, das können wir hier für die Transparenz bei den Hörerinnen und Hörern. Auch unsere Podcast-Redakteurin Anja schüttelt jetzt nicht den Kopf, sondern schmunzelt. Das heißt, das werten wir jetzt mal als erlaubt.
Wir sind ja auch bei Folge 9, also da darf man ja auch ein bisschen wilder werden. Also, Oliver Burkhardt, ich habe es gerade gesagt, war mal NRW-Chef der IG Metall, bevor er dann in den ThyssenKrupp-Vorstand gewechselt ist. Und Burkhardts Nachfolger bei der Gewerkschaft wurde jetzt Knut Giesler. Haben wir auch schon mal erwähnt, geneigte Zuhörer erinnern sich. Im Jahr 2012 war dieser Übergang bei der IG Metall und Knut Giesler wiederum, der bei der IG Metall Nachfolger von Burkhardt wurde, der ist jetzt dann der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der ThyssenKrupp Stahlsparte geworden. Das wiederum vor kurzem
erst. Ja, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer skizzieren mit, um das ganze Netzwerk noch durchzusteigen, aber mach mal weiter.
Okay, ja, Netzwerke zu durchschauen hilft auf jeden Fall bei ThyssenKrupp, glaube ich, manchmal. Die Personalie zeigt jedenfalls, wie eng, und jetzt wird es dann schon mal wieder simpler von der Botschaft, wie eng einfach dieser Bezug der Gewerkschaft zum Konzern ist. Knut Giesler spielt jetzt eine Schlüsselrolle wirklich im Ringen um die Neuaufstellung von ThyssenKrupp Steel. Und Giesler wiederum ist auf Detlef Wetzel gefolgt. Der war ja auch mal IG Metall-Vorsitzender, erst in NRW, dann auf Bundesebene. Und Wetzel wiederum, nochmal was wir schon gesagt haben, mit Sigmar Gabriel war Wetzel zusammen im Sommer 2024 bei diesem großen Knall abgetreten, bei dem der Großteil des Managements der Stahlsparte ausgetauscht worden ist. Aber das vielleicht jetzt mal, ich weiß nicht, wie die Skizze bei dir aussieht, aber
ja, ich würde sagen,
hat mit allem zu tun.
Das bunte Netzwerkbild machen wir natürlich noch vollständig mit der Antwort auf die Frage, wer folgte denn auf Gabriel im Aufsichtsrat der ThyssenKrupp Stahlsparte?
Ja, die neue Sigmar Gabriel heißt Ilse Henne. Sie ist auch Vorstandsmitglied auf ThyssenKrupp-Konzernebene. Vorhin ist der Name schon mal gefallen und dort führt eben Frau Henne diese besagte Werkstoff- und Stahlhandelssparte, also ThyssenKrupp Materials und im Konzern nochmal für Nerds MX, warum auch immer das MX genannt wird, Material Services MX.
Das war natürlich jetzt einfach von mir eine Überleitung darauf, weil Ilse Henne hast du ja auch schon erwähnt und über Ilse Henne müssen wir jetzt auch sprechen, weil sie ist eine von den beiden Vorständen, die Stand jetzt noch länger an der Seite von Lopez bleiben wollen, von ihm geholt worden, vielleicht auch Vertraute von Lopez sind. Was ist denn das für ein Typ, die Frau Henne?
Ja, Frau Henne ist ein sehr kommunikativer Mensch. Sie spricht auch ein bisschen mit einem Akzent, weil sie ist nämlich keine deutsche Staatsbürgerin, sondern Belgierin. Und man sieht sie ganz oft auf LinkedIn und da postet sie quasi am laufenden Band Selfies aus ihrem Berufsalltag. Da wird viel gelacht, gelächelt, gute Stimmung verbreitet. Sie sagt auch, sie sei mit allen am liebsten per Du und habe eigentlich nie verstanden, dass früher so viel gesiezt wurde im Konzern. Wenn sie jemanden im Unternehmen kennenlerne, sagt sie dann einfach immer, ich bin Ilse, so stellt sich's dar. Und sie scheut sich auch nicht, lustige Anekdoten über sich selbst zu erzählen.
Oh, kannst du die weitertratschen?
Ja, wir dürfen ja auch manchmal eine Boulevardsparte hier einfügen. Also zum Beispiel hat sie mal erzählt, dass sie zufällig im gleichen Hotel wie Brad Pitt und George Clooney übernachtet habe. Und sie hat dann ganz in spannungsvoller Erwartung an der Zimmertür sich aufgehalten und darauf gewartet, dass die beiden samt Bodyguards Richtung Fahrstuhl gehen. Und dann sei sie ganz schnell hinterhergegangen und mit in den Aufzug eingestiegen. Also ja, eine nette Anekdote und sowas passt ja eigentlich gar nicht in so ein knallhart Managerinnenbild, ne?
Ja, eher ein freundliches Bild. Du hast sie jetzt kennengelernt. Du kennst viele, die sie auch schon noch besser kennen und die sie im Arbeitsalltag erleben. Ist die denn wirklich so freundlich oder ist das vor allen Dingen eine Fassade?
Kann ich nicht so ganz genau sagen, sage ich ganz ehrlich. Also jedenfalls, wenn man sich einfach, ich unterscheide ja immer gern zwischen dem faktischen Handeln und dem öffentlichen Auftreten. Und beim faktischen Handeln sehen wir aber auch in der Werkstoffhandelssparte wird saniert. Da gibt's Einschnitte, da werden Standorte geschlossen, da werden Stellen abgebaut. Sogar 7 Standorte bei dieser ThyssenKrupp-Tochterfirma Schulte aus der Werkstoffhandelssparte. Da geht's immerhin um so große Städte wie Braunschweig, Frankfurt am Main, Kassel, München, Nürnberg, Rheine. Also da werden auch noch Standorte zusammengeführt. Also was man so als Managerin, die so ein Unternehmen auf Erfolg trimmen will, dann halt vielleicht auch so macht. Immerhin rund 450 Arbeitsplätze fallen weg. Aber Ilse Henne braucht einen guten Draht zur Arbeitnehmerseite. Das ist schon ganz wichtig und sie versucht auch, um Vertrauen zu werben, gerade auch bei dem Start, den sie hatte. Und sie sagt, ich kann mit der Hand auf meinem Herzen sagen, ich habe immer gut mit den Arbeitnehmervertretern zusammengearbeitet und das will ich auch weiterhin tun. Also sie muss schon gucken, dass sie es auch nicht übertreibt vielleicht.
Aber die IG Metall ist da durchaus auch auf Konfrontationskurs mit ihr oder beziehungsweise mit der Installation von ihr in diversen Posten von Lopez gegangen. Die haben ja nicht nur gegen ihre Berufung in die Konzernspitze gestimmt, sondern auch gegen ihre Berufung als Spartenchefin. Was sagt Ilse Henne denn dazu? Ist das okay für sie?
Nach außen hin hat sie sich da cool gegeben, hat gesagt, toll fand ich das nicht, aber ich habe es auch nicht persönlich genommen. Sie sagt auch, ich stehe für Veränderungen, aber man muss bei dem ganzen Ding berücksichtigen, Ilse Henne hat eine ganz wichtige Position im Moment. Sie ist im Moment Aufsichtsratsvorsitzende der Stahlsparte, also von ThyssenKrupp Steel. Und da muss sie eine Einigung mit dem besagten Knut Giesler erreichen, weil sonst kommt das Unternehmen nicht voran. Also Henne muss quasi auch mit ihrer kommunikativen Art eine Verständigung mit der Arbeitnehmerseite herbeiführen. Und zwar in diesem wichtigen Bereich Stahl. Und das ist jetzt das, worauf ganz viele Leute warten.
Wir haben jetzt über Ilse Henne gesprochen und eben hast du gesagt, es gibt noch einen zweiten Menschen, der weiterhin an der Seite von Lopez und ihr im Vorstand steht. Welche Rolle hat denn Volkmar Dienstuhl im ThyssenKrupp-Vorstand?
Dienstuhl ist der Mann für die großen Finanztransaktionen, also im Managersprech M&A, Mergers and Acquisitions. Dienstuhl gilt als Experte für Firmenverkäufe, also gekauft hat ThyssenKrupp ja nicht so viel im Moment, also da ging es immer eher um Verkäufe und da war er auch an einem ganz, ganz wichtigen Verkauf beteiligt, maßgeblich nämlich bei TK Elevator, also der Aufzugsparte mit rund 50.000 Beschäftigten. Da war er so der Strippenzieher, auch beim Börsengang der Wasserstofffirma Nucera hat er entscheidend mit gewirkt. Deshalb ist er da jetzt auch im Aufsichtsrat der Vorsitzende von Nucera. Er ist so der Stratege für die Portfoliothemen von ThyssenKrupp. Irgendwie passt auch sein Hobby ganz gut dazu. Dienstuhl ist ein ziemlich guter Schachspieler nach allem, was man da so sieht. Ich bin jetzt nicht so der große Schachspieler, kann da nur die Berichterstattung verfolgen. Also als er da im Konzernvorstand angefangen hat, da hat man eigentlich mehr Internet-Einträge über Dienstuhl als Schachspieler gefunden, als über Dienstuhl als Manager. Er hält sich auch in der Öffentlichkeit eher zurück und ist da sozusagen das Gegenmodell, was Kommunikation angeht. Geht zu Ilse Henne.
Neben seinem Job auf Konzernebene führt er jetzt auch die Automobilzuliefersparte.
Richtig, Dienstuhl ist Chef der personalstärksten Sparte von ThyssenKrupp, haben wir vorhin gesagt. Anfang Oktober 2024 hat Dienstuhl die Führung da übernommen als Nachfolger von Carsten Groß. Der war ganz lange im Unternehmen, 30 Jahre Berufslaufbahn hatte der hinter sich und ja, ist dann auch in Ruhestand gegangen. Aber man sieht auch da, die Manager aus dem Lopez-Kosmos übernehmen.
Also kann man jetzt sagen, Lopez hat die beiden Vorstände, gegen die IG Metall ganz am Anfang mal opponiert hatte, später noch mächtiger gemacht. Er hat sie nämlich als Spartenchefs der beiden größten Sparten neben dem Spartal installiert.
Ja, wir sehen, dass Miguel Lopez im Vorstand seinen Einfluss und seine Position strategisch gestärkt hat. Den Chefposten bei der Automotive-Sparte hat ja Volkmar Dienstuhl in Personalunion mit seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der ThyssenKrupp AG übernommen. Und mancher hat diese Personalie ja auch als Indiz dafür gewertet, dass es bei der Autozulieferersparte von ThyssenKrupp Verkäufe oder Partnerschaften oder Ähnliches geben könnte. Die Branche steht ja massiv unter Druck. Das sehen wir auch an anderen Wettbewerbern, ZF, Bosch, Continental, die haben Arbeitsplatzabbau angekündigt und eben auch ThyssenKrupp mit diesen 1800 Stellen, die jetzt in diesem Bereich wegfallen sollen. Das ist schon ein gravierender Einschnitt für ThyssenKrupp und wir sehen, dass ThyssenKrupp nochmal eine besondere Situation hat, weil die als Player eigentlich relativ klein sind auf dem Markt. Die sagen, wir sind technologisch gut aufgestellt, aber diese Wettbewerber, die ich da gerade genannt hatte, ZF, Bosch und Continental, die sind einfach viel größer als ThyssenKrupp.
Damit haben wir jetzt die beiden wichtigsten Vertrauten von Lopez im Konzernvorstand einmal beleuchtet. Also auch diejenigen, die, wie Lopez im Podcast mit uns ja immer wieder betont hat, seine Mission, durchsetzen sollen. Ulf, ich fasse nochmal zusammen, was wir jetzt über die Sparten gehört haben. Die Stahlsparte will Lopez zu 50% an den Investor Daniel Kretinsky verkaufen, 20% hat er schon. Die Marinesparte geht noch in diesem Jahr womöglich zu 49% an die Aktionäre. Ein wesentlicher Teil der Dekarbonsparte, Nucera, gehört schon zu großen Teilen anderen. Also da hat ThyssenKrupp, haben wir eben gehört, noch 50,2%. In der Autosparte erwägt der Konzern Fusionen, Verkäufe, industrielle Partnerschaften. Und beim Werkstoffhandel wird massiv umgebaut.
Ich ahne schon, worauf du hinaus willst. Die Frage, was bleibt eigentlich von ThyssenKrupp?
Ganz genau. Also auf genau diese Frage hat Lopez im Interview mit uns ja wenig gesagt. Wir haben das exakt so gefragt und ich habe nochmal nachgehört. Er hat eigentlich nur gesagt, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir sehr starke, wettbewerbsfähige Einheiten haben. Und dann hat er von der U-Boot-Sparte geschwärmt. Das ist ja eher wenig Gesamtvision. Wenn ich das alles so höre, ist für mich einfach die Frage, bleibt ThyssenKrupp ein Konzern, der an allen möglichen Geschäften rund 50% hält?
Die Frage ist auf jeden Fall sehr spannend und bei manchen ThyssenKrupp-Aktionär hat sich bei der Hauptversammlung schon so eine Art Fatalismus breit gemacht. Da gab es beispielsweise Daniel Voss von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, SDK, der hat sogar unverhohlen eine Auflösung des Unternehmens ins Gespräch gebracht und gesagt, ja, irgendwann haben wir ein Sammelsurium von Resten und womöglich stellt sich in einigen Monaten die Frage, ob ThyssenKrupp überhaupt noch überlebensfähig sei und dann kann man auch gleich einen Liquidationsbeschluss der kommenden Hauptversammlung in Betracht ziehen, also sprich eine Auflösung des Unternehmens, dann wird eben verkauft, so gut es geht, war so die Devise. Die Marke ThyssenKrupp wird dann bestimmt noch irgendwo erhalten bleiben, aber ganz anders sortiert, mit ganz anderen Machtverhältnissen und Eigentumsverhältnissen wahrscheinlich dann auch. Ja, das ist eine Einschätzung, zu der man als Aktionär vielleicht sogar auch so kommen kann, ne?
Es könnte jetzt zwei Interpretationen geben, wie die Zukunft aussieht. Das eine ist ein Gemischtwarenladen, der eben nur noch jeweils etwas mehr als 50% besitzt von all seinen Aktivitäten. Dann wäre ThyssenKrupp eigentlich nicht so viel mehr als eine Finanzholding am Ende. Oder wir haben verschiedene Einzelfirmen, das ist so ein bisschen, was da in dem Statement auch anklingt von dem Aktionärsvertreter, die alle unter dem Namen ThyssenKrupp firmieren, aber dann braucht man da eigentlich auch gar kein wirkliches Konzerndach mehr. Habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Du hast, glaube ich, keine Denkfehler, Olli, aber
natürlich nein. Ausgeschlossen.
Also wenn ich nachdenke, dann fällt mir zumindest ein, zu Hiesingers Zeiten, da ist schon viel stärker versucht worden, als jetzt spartenübergreifend zu denken und zu handeln. Und vielleicht auch manchmal das zusammenzubringen, was gar nicht zusammengehört erstmal oder zumindest, dass man gar nicht so auf die Idee kommt. Also ein Beispiel, da wurde es dann ganz wild. ThyssenKrupp hat ja mal diese Magnetschwebebahn-Technologie, Transrapid. So ein Transrapid fährt ja auch durch China, aber nicht durch Deutschland. Ältere erinnern sich, was das für eine große Diskussion war. Und dann hat man gedacht, ja, hier diese Magnetschwebebahn-Technologie, das können wir doch auch für unsere Aufzugsparte verwenden und dann da einsetzen. Und das so als Paradebeispiel zu machen, dass man zusammenbringt aus den verschiedenen ThyssenKrupp-Bereichen, was dieser Konzern alles zu bieten hat. Also man sieht, da wollte man einfach ja diesen integrierten Industriekonzern darstellen. Und ja, unter Lopez sieht es ganz anders aus. Da wird vor allem einfach betont, jedes Einzelunternehmen muss schauen, dass es selbst für sich Erfolge erzielt.
Aber wir müssen festhalten, so richtig ist uns noch nicht klar geworden, wie das integrierte Zukunftsbild, das Bild des Konzerns insgesamt aussieht, oder?
Ja, da gibt's einfach noch ein paar offene Fragen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge, in der wir den Blick geweitet haben, weit über den Stahl hin zu den vielen, vielen anderen Geschäftsbereichen von ThyssenKrupp. Gelernt haben wir, dass ThyssenKrupp von Stoßdämpfern bis Elektrolyseuren, vom Handel mit Kunststoff bis zum Bau von U-Booten, von Getrieben für Windräder bis zu Anlagen für die Zementindustrie eine ganze Menge macht und dass auch die Manager nicht richtig erfolgreich sind, daraus eine einheitliche Erzählung zu stricken. Habe ich was vergessen, was wir heute gelernt haben?
Ich habe auch noch mitgenommen, dass wir einmal mehr gesehen haben, wie systematisch Miguel Lopez seine Macht auch gegen den Willen der IG Metall ausgebaut hat, indem er seine Vorstände und seine Vertrauten in ja diversen Schlüsselpositionen installiert hat.
Das stimmt. Ulf und ich sind ja heute, das kann man glaube ich so sagen, etwas wehmütig. Ich habe das schon am Anfang gesagt.
Ja, ich habe meine Taschentücher mitgebracht. Ja.
Das ist vielleicht bekomme ich ja auch eins. Denn das war schon unsere vorletzte Folge. Beim nächsten Mal in unserer 10. und letzten Folge wollen wir dann einmal ein Fazit ziehen. Was haben wir hier über ThyssenKrupp in den letzten Folgen gelernt? Wie könnte es im Konzern weitergehen in den nächsten Monaten, in diesem Jahr? Das haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt, wird sich vieles entscheiden. Das ist vielleicht das Entscheidende oder es ist das Entscheidende für ThyssenKrupp. Und da versuchen wir dann nochmal die losen Fäden alle zusammenzufassen. Von grünem Stahl, der Politik, der EG Metall, dem Gemischtwarenladen, den Managern, der Krupp-Stiftung, den diversen Investoren. Ja, all das, was wir irgendwie in dem Laufe der vielen Stunden, das sind jetzt wirklich schon viele Stunden Gespräche besprochen haben. Ja, wir versuchen das irgendwie wieder zusammenzuknoten.
Ich bin gespannt, wird bestimmt fantastisch.
Und ich erst. Für heute bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie nämlich keine Folge mehr.
Ja, und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet, natürlich auch zu ThyssenKrupp, von meinen Wirtschaftskollegen und von mir, die finden Sie auf watz.de/Wirtschaft. Und auch ich sage herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.